SkyTail. Online-Akademie für IT-Sicherheit.
Der SkyTail-Podcast.
Herzlich willkommen zum SkyTail-Podcast Ausgabe 59. Nachdem wir uns in der letzten Folge in einem Special ausschließlich um die neue elektronische Patientenakte mit all ihren Vorteilen und Fehlern unterhalten hatten, wollen wir uns heute wieder mal den ganz profanen Betrügereien, Bedrohungen und alten und neuen kriminellen Maschen in der IT- und Kommunikationssicherheit widmen. Heute geht es unter anderem um die Polizei und andere Ordnungs- und Sicherheitsbehörden, um Online-Dateikonverter und Keylogger, um WLAN-Kameras in Unternehmen und um Carla Kolumna. Und damit das auch alles fachlich korrekt und verständlich ist, ist wieder Max Ziegler, seines Zeichens gefragter Sicherheitsexperte und Leiter der SkyTail Online-Akademie für IT-Sicherheit bei mir. Hallo Max.
Hallo Matthias.
Max, beginnen wir heute mal mit dem Thema Polizei. Nein, da geht es jetzt nicht um IT-Probleme bei den Sicherheitsbehörden, sondern darum, dass sich Betrüger zunehmend selbst als Sicherheitsbehörden ausgeben. Dazu hat es in den letzten Wochen gleich 3 aktuelle Fälle gegeben.
Falsche Polizisten und Behörden.
Ja, tatsächlich warnt auch die Verbraucherzentrale NRW aktuell vor falschen Polizisten am Telefon. Also die rufen angeblich im Auftrag von BKA, Interpol oder sogar Europol an. Ja, Methode 1, die ist auch bekannt. Ein Einbrecher ist in der Nähe. Wir kommen gleich vorbei, um ihr Geld in Sicherheit zu bringen. Das ist also wirklich ein sehr freundlicher Service der Polizei.
Ja.
Methode 2. Nutzt eine Bandansage, also drücken Sie bitte mal die 1, dann werden Sie direkt mit Interpol verbunden, dass Sie auch Zeit haben, sich um deine Fälle zu kümmern. Angeblich geht es da um Ermittlungen gegen einen Familienangehörigen, also der hat irgendeine Straftat begangen, hat Probleme mit dem Konto, Ausweis oder was auch immer. Und das Opfer soll doch dann bitte umgehend Geld auf irgendein Bankkonto oder eine Crypto-Wallet im Ausland überweisen.
Ja.
Und bei Widerstand drohen die Betrüger dann sofort auch mit Haftstrafen. Also wenn du nicht sofort kooperierst, kommst du in den Knast.
Wobei die Betrüger ja neuerdings mitunter auch schon mal die Stimme einer bekannten Person per KI nachbilden können und auch eine bekannte Telefonnummer im Display erscheinen lassen können. Caller-ID-Spoofing nennt sich das.
Ja, das ist auch eine bekannte Masche, über die auch gerne und oft gesprochen wird. Tatsächlich ist das aktuell, also wir haben zuletzt noch mit einem Polizeimitarbeiter oder von einer zentralen Ansprechstelle für Cybercrime gesprochen. Das ist gar nicht so hoch wie angenommen, zumindest im Privatumfeld. Im Unternehmensbereich ist das tatsächlich etwas mehr im Kommen. Mhm. Aber so oder so können wir auch hier gern mal wieder an die altbekannten Regeln erinnern. Niemals persönliche Infos wie Passwörter, Kontodaten oder Adressinfos einfach so am Telefon rausgeben. Zweiten Kanal nochmal prüfen und sich rückversichern, dass es auch wirklich echt ist. Und ja, natürlich Anrufernummer, Namen und wenn es um eine Bankverbindung geht, auch so etwas notieren und das dann der Polizei übergeben. Allerdings darf man nicht vergessen, auch hier nochmal der Hinweis, dass eigentlich als Privatperson das eher schwierig ist, irgendwas noch bei der Polizei zu adressieren in dem Umfeld.
Ja.
Die kümmern sich tatsächlich eher um die größeren Sachen im Unternehmensumfeld. Oder wenn man, naja, in Anführungsstrichen Glück hat und das Teil einer größeren Masche ist, dann hast du vielleicht noch als Privatperson Glück, dass die dann so eine Art Sammelklage oder Sammelfall daraus machen und dass sie dem Ganzen dann doch eher nachgehen.
Ja, nur wenn dir mal ein Schaden entstanden ist, brauchst du meistens eine Anzeige bei der Polizei, um hinterher bei irgendeiner Bank oder Versicherung oder sonst irgendwo dein Geld wiederzubekommen. Deswegen, Polizei ist nie verkehrt.
Ja. Das hilft in dem Fall tatsächlich, aber man sollte jetzt nicht mit der Erwartung da reingehen, dass die Polizei alles stehen und liegen lässt, um für dich dann, ja, auch wenn sie es eigentlich sollten, aber ich glaube, die haben tatsächlich so viel auf dem Tisch und andere Sorgen, als sich wirklich um die ganz kleinen Fälle zu kümmern. So blöd es auch ist.
Ja, die müssen ja zum Beispiel auch mein Geld abholen, wenn Einbrecher in der Nähe sind.
Richtig, genau. Schon mal Präventivmaßnahmen.
Der zweite Fall betrifft nur indirekt die Polizei, da geht es um gefälschte Bußgeldbescheide. Vor denen warnt seit mehreren Wochen schon das Kraftfahrtbundesamt.
Ja, diese Bußgeldbescheide, die kommen dann per E-Mail. Angeblich hast du irgendwo eine Geschwindigkeitsüberschreitung begangen und sie fordern dich dann auf, eine hohe Geldstrafe zu bezahlen. Das Verrückte ist daran, die geben sich noch nicht einmal die Mühe, eine persönliche Anrede zu machen. Es ist auch kein Ort oder irgendeine wirkliche gemessene Geschwindigkeit. Es war einfach nur, ja, sie waren am so und so vielten einfach zu schnell, Punkt. Bitte bezahlen Sie laut Zahlungsinformationen im PDF, im Anhang. Ja, das sollte man natürlich nicht öffnen. Da könnte Malware drin sein, da könnten aber auch Kontoinformationen drin sein.
Aha.
Ja, Üblicherweise sind die aktuellen Mails zumindest an dem Länderkennzeichen RU zu erkennen. Also insofern, da sollte man ein bisschen drauf aufpassen.
Und alles, was aus Russland kommt an Mails, sollte man sowieso mit Vorsicht behandeln. Straßenverkehrsämter informieren übrigens auch nicht per Mail über Verstöße. Ich meine, woher sollen die auch ihre Mailadresse haben? Sondern per Post, ist klar. Mails am besten also gar nicht erst öffnen, die Anhänge schon gar nicht und gleich ungelesen weg damit. Der dritte Fall kommt zwar aus den USA, ist aber jederzeit in dieser Form auch bei uns möglich und erfahrungsgemäß schwappen Betrugsmaschen ja über kurz oder lang alle zu uns, wenn sie mal erfolgreich waren. In diesem Fall geht es um gefälschte SMS im Namen städtischer Parkplatzverwaltungen und Parkdienstleister.
Ja, hier wird ein anderes Medium genutzt, SMS statt E-Mail, aber die Masche ist sehr ähnlich. Also es geht um einen Parkverstoß. Auch hier wird eine gefälschte Zahlungsaufforderung angehängt. Es gab aber auch schon ähnliche Fälle mit gefälschten QR-Codes direkt auf den Parkautomaten, die dann auf manipulierte Zahlungsseiten führen. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Und am Ende gibt es sogar auch komplett gefakte Park-Apps, die dann über inoffizielle Webseiten angeboten werden. Und wer hätte das gedacht, dann eben auch noch Malware enthalten.
Überraschung. Und auch hier gilt dann wieder im Zweifel direkt per Telefon nachfragen, nichts anklicken, Apps natürlich nur aus den offiziellen Stores herunterladen und neuerdings auch Vorsicht vor QR-Codes.
Ja, bei QR-Codes ist weniger das Problem, das Medium QR-Code, sondern einfach, man hat ein Vertrauensgefühl, man kann von vornherein nicht unbedingt die URL sehen, wo das Ganze hinführt. Und in der Regel ist es so, man scannt es und ist dann auf einer Webseite und dieser QR-Code lenkt einfach so ein bisschen von der eigentlichen Ziel-URL ab und damit kann man möglicherweise auch schneller einfach betrogen werden.
Und auch im nächsten Fall geht es um die Polizei, bei dem es sich aber zugegebenermaßen nicht um eine Frage der IT-Sicherheit handelt, also nicht direkt. Aber da wir nun schon wiederholt die ganzen ING-Themen wie Phishing, Smishing, Tailgating, Spoofing und wie sie alle heißen hatten, wollen wir Ihnen nun kurz eben auch noch das Swatting vorstellen. Auch wenn es wie gesagt nicht direkt in unseren Kompetenzbereich fällt.
Besuch vom SEK.
Swatting kommt von der amerikanischen Spezialeinheit SWAT, eben die Abkürzung für Special Weapons and Tactics. Das bedeutet, dass jemand per Notruf einen Notfall vortäuscht, um so dann einen Polizeieinsatz gegen unschuldige Zielpersonen auszulösen. Diese Form von Cyberbelästigung ist natürlich auch ein Straftatbestand. Also du kannst nicht einfach bei der Polizei anrufen und sagen, hey, Hilfe und so weiter. Dabei setzen die Anrufer auch KI-Stimmen und eben Caller-ID-Spoofing ein.
Ja.
So kann man dann irgendwie ein Ortsgespräch vortäuschen, auch wenn man eigentlich am anderen Ende der Welt sitzt. Daher ist es wirklich auch ein beliebtes Mittel von Cyberkriminellen, um zum Beispiel Journalisten, die ihnen auf den Fersen sind, das Leben schwer zu machen. Wie bereits häufiger tatsächlich in den USA so passiert.
Im aktuellen Fall war es aber kein Journalist, sondern der bekannte YouTuber Trimax, dessen Wohnung dann von einem SEK-Team in Hamburg während eines Livestreams gestürmt worden war. Grund für den Einsatz war da auch ein Anruf, dass dort Menschenleben in Gefahr wären. Das LKA ermittelt inzwischen.
Zu Recht, denn diese Art von Cybermobbing ist natürlich auch gefährlich. Also in den USA wurde dabei... Gut, sind auch andere Maßstäbe als bei uns, aber wurde dabei tatsächlich schon ein Polizist angeschossen und eine Zielperson sogar erschossen.
Also Leute, wer glaubt, das sei witzig? Nein, ist es definitiv nicht. Anderes Thema, Frühling. Was hat der Frühling mit IT-Sicherheit zu tun, werden Sie sich jetzt vielleicht fragen. Nun, im Frühling sprießen nicht nur die ersten Krokusse, sondern auch die Frühlings-Fake-Shops. Auch davor hat gerade die Verbraucherzentrale NRW gewarnt.
Frühlingszeit ist Fake-Shop-Zeit.
Ja, im Frühling, man stellt fest, der Rasenmäher ist hinüber, man braucht neue Pflanzkübel oder einen neuen Grill und schaut dann ins Internet. Und Fake-Shops sind auch häufig ein saisonales Geschäft, also zu Weihnachten gibt es da häufig was, dann zu Ostern, zum Frühling. Die Betrüger sind auch hier wirklich sehr anpassungsfähig und sie bieten dann eben aktuell gefragte Produkte zu günstigen Preisen an. Die liefern aber entweder gar nichts oder wirklich billigen Schrott. Und haben Namen wie zum Beispiel bergexperten.de, radbegeisterung.de oder wasserleben-handel.de oder irgendwelche anderen zusammengesetzten Wörter. Und die und viele andere stehen tatsächlich auf einer Liste, auf der die Verbraucherzentrale die gerade aktiven Fake-Shops aufgeführt hat.
Das Thema Fake-Shops und wie man sie selber erkennt, das hatten wir ja schon einige Male. Und sollten Sie das versäumt haben, unsere alten Podcast-Folgen kann man übrigens alle nachhören. Link folgt in der Beschreibung unten. Erklärt das Max aber sicher gern noch einmal. Also Max, woran erkenne ich einen Fake-Shop im Internet?
Ja, die klassischen Maßnahmen oder Anzeichen sind ein fehlendes Impressum oder ein unvollständiges Impressum oder eins, das irgendwo auf das Ausland verweist, aber eigentlich sich als deutscher Shop darstellt. dann zahlungsweise nur mit Vorkasse oder ohne Möglichkeiten, das Geld wieder zurückzubekommen. Ja, also wenn jetzt wirklich eine SEPA-Lastschrift erfolgt von deinem Konto, dann hast du auch die Möglichkeit, dem Ganzen zu widersprechen und das Ganze wieder zurückzurollen, wenn es nicht klappt. Oder über einen Zahlungsdienstleister, die dann auch eine gewisse Garantie geben.
Ja.
Weiteres Indiz wäre, die Preise sind einfach zu gut, um wahr zu sein. Die Webseite ist wirklich erst seit kurzem online und möglicherweise auch fehlende oder schlechte Kundenbewertungen im Netz. Also es hilft manchmal, wenn man die Webseite einfach googelt, den Fake-Shop, und dazu feststellt, gibt es dazu irgendwelche Meinungen, gibt es das Thema wirklich schon lange oder ist es wirklich eine ganz neue Seite, die nur für diese Betrugsmasche aus dem Boden gestampft wurde.
Mhm.
Ansonsten haben wir ja auch gerade schon mehrfach erwähnt, die Verbraucherzentralen haben wirklich diesen Fake-Shop-Finder. Der ist natürlich auch nicht das absolute Kampfmittel der Wahl, was wirklich alles erschlägt. Aber es ist zumindest ein Indiz, wenn es dort auftaucht, dann ist es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Fake-Shop.
Und auch diesen Fake-Shop-Finder verlinken wir natürlich in der Beschreibung zu diesem Podcast. Ja, es scheint gerade die Zeit der Warnung zu sein und auch die folgende geben wir gerne weiter, auch wenn die nicht von der Verbraucherzentrale, sondern in diesem Fall vom FBI kommt. Aber die gilt nicht nur für die USA, sondern weltweit, denn es geht um Online-Dateikonverter im Internet.
Mach mich PDF.
Das kann man ja gerne mal nutzen, mal eben schnell ein Word-Dokument in PDF umwandeln. Na, mal abgesehen davon, dass Word oder die anderen Office-Programme das alles direkt mitbringen. Aber sowas könnte man mal eben schnell online bringen.
Mhm.
Das FBI warnt aktuell tatsächlich vor Online-Diensten, die Dokumente zwar dann umwandeln, aber gleichzeitig eben auch mit Malware verseuchen. Und eigentlich sollte der Virenscanner beim Runterladen dann Alarm schlagen. Aber der kann natürlich auch stumm bleiben, wenn der Schadcode noch wirklich brandneu ist. Und ja, mal ganz abgesehen davon, dass man sowieso nicht irgendwelche vertraulichen Dokumente hochladen sollte auf irgendwelche Converter-Seiten oder auf irgendwelche, ja, tatsächlich auch KI-Seiten. Da muss man schon echt sehr gut aufpassen, was man da jetzt hochlädt und was eben nicht.
Mhm.
Was es noch gibt, sind sogenannte Converter-Tools, die dann zum Download angeboten werden. Auch hier muss man natürlich aufpassen, bei einigen Seiten wurden dann tatsächlich auch Trojaner darin gefunden.
Die Sicherheitsforscher von Malwarebytes haben dazu eine Liste mit konkreten Webadressen dieser betrügerischen Online-Dateikonverter veröffentlicht, aber die wechseln ziemlich häufig auch die URL, also sollten Sie so einen Dienst nutzen wollen, seien Sie entsprechend vorsichtig. 280 Millionen, das ist die Zahl der Angriffsversuche, die der Keylogger namens Snake seit Jahresbeginn ausgeführt hat. Oder besser, das sind allein die, die die Firma Fortinet gezählt hat. Die Dunkelziffer durfte also noch wesentlich höher liegen. Zu Spitzenzeiten waren es jedenfalls 14 Millionen Infektionsversuche am Tag. Max, bevor wir diesem speziellen Fall nachgehen, erklär doch bitte nochmal eben kurz, was ein Keylogger überhaupt ist.
Keylogger Snake, bitte zum Diktat.
Ja, bei einem Keylogger ist der Name Programm, also er loggt deine Keys, deine Tasten mit. Das heißt, er überwacht die Tastatureingaben auf deinem Gerät und kann das irgendwo in einer Datei schreiben oder vielleicht sogar auch exfiltrieren, irgendwo ins Internet rausschicken. Man bekommt also ziemlich genau mit, was du so den ganzen Tag eintippst. Und ja, das können Daten sein, das können aber eben auch Passwörter sein, die du irgendwo eintippst.
Und was macht diesen Snake, der hat übrigens auch den Namen Keylogger 404, jetzt so gefährlich? Wie nistet der sich bei mir ein?
Ja, dieser Keylogger im Speziellen basiert auf Auto-IT. Das ist also ein Programm, das auch zur Automatisierung von Abläufen unter Windows genutzt wird.
Ja.
Und wenn Snake einmal auf einem System landet, packt es sich automatisch in den Autostart-Ordner von Windows und sorgt dann dafür, dass es bei jedem Neustart automatisch ausgeführt wird. Das heißt, selbst wenn du jetzt die Kiste rebootest, dann wird es automatisch wieder aktiviert.
Mhm.
Ja, es werden auch keine Adminrechte für die Ausführung benötigt. Und es gibt unterschiedlichste Varianten des Keyloggers. Das gibt es heutzutage so oder so bei Malware immer wieder,
ja,
dass die Binaries oder also wirklich die ausführbaren Dateien, um die es geht, dass die obfuskiert werden und dann immer wieder durchrotiert werden. Das heißt, die sehen jedes Mal anders aus, sodass Virenscanner die nicht unbedingt sofort erkennen können oder dass zumindest das so ein bisschen verschleiert wird und die Erkennung erschwert wird.
Mhm.
Das Programm versteckt sich so auf diese Art eigentlich ganz gut im Betriebssystem.
Das heißt also, ich kann mich nur schwer dagegen schützen, weil wenn die sich immer neu maskieren, findet den mein Virenscanner ja eigentlich gar nicht.
Ja, es gibt natürlich tagtäglich Hunderttausende von neuen Virensignaturen, die im Virenscanner nachgeladen werden. Man sollte also wirklich darauf achten, dass man immer die aktuellsten Virensignaturen hat. Das machen die aktuellen Virenscanner so oder so automatisch.
Hm.
Muss man nur zwischendurch mal gucken, dass das noch wirklich sauber funktioniert. Und wenn man unsicher ist, dann kann man natürlich ein Binary, ein Programm auch hochladen auf virustotal.com. Da kann man dann eine Datei wirklich 50 bis 100 Virenscannern, das variiert immer mal so, zur Verfügung stellen. Und dann wird das durchgescannt und dann können die dir ganz genau sagen, okay, wir sind jetzt alle der Meinung, die Datei ist grün oder eben auch nicht. Also das heißt, selbst wenn dein Virenscanner das nicht erkennt, kann es gut sein, dass andere mit anderen Heuristiken das eventuell besser erkennen.
Gut, haben wir das geklärt. Kommen wir zum nächsten Thema. Manchmal hält eine Unternehmens-IT heftigsten Angriffen stand, um dann an einer kleinen winzigen Nachlässigkeit doch noch zu scheitern. Das haben die Sicherheitsforscher von SRM jetzt für uns dokumentiert.
Ransomware über die Webcam.
Ja, die Kollegen haben sich tatsächlich mal unterschiedlichste Ransomware-Angriffe angeschaut von der Gruppe Akira. Wer gut aufpasst, bei dem sollte es jetzt eigentlich klingeln, denn die haben damals auch im Oktober 23 die Südwestfalen-IT angegriffen, die dann zumindest bei uns im Raum von NRW, ich glaube, es waren so um die 80 Kommunen, die da runtergelitten haben, die damit wirklich für großen Wirbel gesorgt haben. Die haben sich also dieses allgemeine Vorgehen mal etwas genauer angeschaut und in einem speziellen Fall wurde das Netzwerk zuerst über eine Fernzugriffslösung attackiert, also so ähnlich wie bei der Südwestfalen-IT auch. Ich vermute mal, es geht um ein VPN und sich dann mit AnyDesk wirklich einen permanenten Zugriff gesichert, haben dann per RDP einen weiteren Server infiltriert und versucht, eine ZIP-Datei mit Ransomware einzuschleusen. Zum Glück hat in dem Fall das EDR-Tool, also Endpoint Detection and Response, den Angriff erkannt und auch vereitelt.
Ja, soweit so gut.
Jetzt kamen sie an der Stelle nicht weiter, haben einen Netzwerkscan gemacht und haben dann mehrere Webcams gefunden. Und eine war weitgehend ungeschützt, hatte mehrere kritische Sicherheitslücken. Akira konnte dann ohne Probleme darauf zugreifen und hat eben diese Webcam als Sprungbrett genutzt, um dann Dateien im Firmennetzwerk zu verschlüsseln.
Und wie kann man da jetzt vorbeugen? Also gar keine Kameras mehr nutzen?
Ja, in dem Fall war jetzt halt die Kamera ein Problem. Kameras haben häufig das Problem, dass sie einfach nicht so beachtet werden, nicht so im Fokus stehen und nicht gepatcht werden. Das kann genauso auch ein Drucker sein oder was auch immer.
Ja.
Blöd ist halt, wenn in der Kamera dann irgendwelche Zugriffsinformationen stehen, wie zum Beispiel für irgendwelche Windows-Shares oder was auch immer. So oder so sollte man einfach aufpassen, solche Geräte nie direkt in das WLAN des Unternehmens packen oder auch nicht in das normale Netzwerk, sondern segmentiert in ein eigenes WLAN. Und dann, wie ich gerade schon gesagt habe, eigentlich sollte man darauf achten, dass man immer die regelmäßigen Sicherheitsupdates für IoT-Geräte auch regelmäßig einspielt und alle nicht benötigten IoT-Geräte wirklich vom Netz nimmt. Und ja, ganz wichtiger Punkt noch, Herstellerpasswörter ändern, das wird eben häufig unterschätzt, gerade bei solchen IoT-Geräten.
Die haben ja meistens standardmäßig 1, 2, 3, 4 oder Passwort mit der Aufforderung, bitte ändern Sie das sofort. Aber die meisten Leute lesen ja nicht mal die Anleitung und denken sich, naja, wird schon reichen, wenn ich das so lasse. Und ich gebe auch zu, dass mir das jetzt völlig neu war, dass man auch über eine ungesicherte Webcam Ransomware in ein System einspielen kann. Wäre das theoretisch auch bei mir zu Hause möglich? Ich meine, ich habe ja wirklich massenhaft IoT im WLAN.
Ja, wie gesagt, also ich denke, der Weg, wie sie da dran gekommen sind, selbst wenn du es schaffst, eine Webcam zu übernehmen, bist ja noch lange nicht auf den anderen Systemen. Das wird erst dann spannend, wenn du in der Webcam irgendwo Passwörter hinterlegt hast, dass du zum Beispiel auf einen File-Server zugreifen kannst, um da irgendwelche Bilder abzulegen oder Backups oder was eben auch immer. Auf sowas sollte man natürlich auch achten. Zu Hause wirst du jetzt nicht unbedingt hergehen und ein eigenes WLAN für deine Webcam erzeugen. Jetzt mal abgesehen davon, dass du vielleicht so oder so nicht unbedingt Webcams zu Hause hast. Aber so oder so, wenn du jetzt die klassischen Maßnahmen befolgst, wie zum Beispiel Passwort ändern, regelmäßige Sicherheitsupdates auch von Webcams, dann bist du, glaube ich, zu Hause erstmal ganz gut unterwegs.
Da bin ich ja beruhigt. Ebenfalls unter dumm gelaufen könnte man die reichlich skurrile Geschichte mit dem Nutzerkonto max.mustermann@testträger.de verbuchen.
Herr Beispiel und Frau Kolumna.
Das ist eine schöne Geschichte. Also dieses Konto hatte das Bundesamt für Flüchtlinge und Migration, also das BAMF, angelegt, vermutlich zu Testzwecken. Und ja, wer es gerade nicht so auf dem Schirm hat, also das BAMF verarbeitet unter anderem hochsensible Daten von Geflüchteten. Und in einem öffentlich einsehbaren Dokument mit Nutzungshinweisen zur delegierten Benutzerverwaltung vom April 2018 gab es auch Screenshots. Und darauf war eben diese Mustermann-Adresse zu sehen mit der Testträger-Domain. Das hat jetzt der Sicherheitsforscher Tim Philipp Schäfers zum Anlass genommen, sich diese Domain etwas genauer anzuschauen und hat festgestellt, oh, das war einfach nur eine fiktive Domain, testträger.de war noch frei oder vielleicht auch wieder frei. Ich meine, das Dokument war von 2018 und er hat sie sich jetzt gesichert für 5,97 Euro. In der Dokumentation war auch zu sehen, was man im Falle eines vergessenen Passwortes machen muss und wie man sich das wieder zurücksetzen kann. Also ist Schäfers hergegangen, hat sich ein Catch-all-Postfach eingerichtet, wo dann alle Mails dieser Domain landen und gab an, er hat sein Passwort vergessen und bekam vom BAMF tatsächlich auch eine Mail mit einem Link zum Zurücksetzen des Passworts, sodass er sich dann einloggen konnte.
Um dann theoretisch auch allerhand Unsinn machen zu können, ne?
Das war gar nicht wenig, was er da machen konnte. Also er konnte eine Funktion ausführen, Benutzer verwalten, hat dann eine Liste mit 200 bis 300 Nutzerkonten gefunden, die dem BAMF oder Kommunen und Forschungseinrichtungen zugeordnet gewesen sind. Einige Nutzer haben dabei auch tatsächlich private E-Mail-Adressen für dienstliche Zwecke verwendet. Das ist natürlich nochmal ein extra Thema. Aber das Brisante ist, dass der Zugriff auf den Account auch potenziell weitreichende administrative Rechte ermöglicht hat, einschließlich der Möglichkeit, Passwörter anderer Konten zurückzusetzen.
Immerhin hat das BAMF dann nach dem Hinweis des Sicherheitsforschers diese und vier weitere Adressen deaktiviert. Und dazu gehörten Anna.Mustermann, Bernd Beispiel, Carla Kolumna und Maria Muster. Die gibt es jetzt alle nicht mehr im BAMF und hat auch reumütig die Datenschutzbehörde informiert.
Ja, man sollte halt immer Test- und Produktivsysteme strikt trennen. Nicht benötigte Konten löschen, insbesondere wenn man sowas dann wirklich als in so ein Dokument veröffentlicht. Und eine Zwei-Faktor-Authentisierung einbauen. Diese beiden letzten Punkte gelten natürlich übrigens auch für den Heimbereich.
Und zum Schluss noch eine wichtige Warnung vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, das aktuell vor einer Falle bei diesen nervigen Captures warnt. Sie wissen, das sind diese kleinen Bildchen, die beweisen sollen, dass wir kein Bot sind, indem wir alle Busse, Ampeln, Schiffe oder was auch immer anklicken.
Das BSI warnt.
Ja, der Angriff läuft da folgendermaßen ab. Man setzt ein Häkchen, ich bin kein Roboter, und dann wird ein erster bösartiger Befehl in die Zwischenablage reinkopiert und es erscheint ein weiteres Banner, was dann dazu auffordert, per Tastenkombination das Windows-Eingabefeld zu öffnen. Super Idee. Und dann kopiert man diesen Befehl aus der Zwischenablage in das Eingabefeld und soll das dann ausführen. Das Ganze sorgt eben dafür, dass weitere Malware runtergeladen wird und installiert wird mit den bekannten verheerenden Folgen.
Also sobald ein zweites Banner auftaucht bei einem Capture, Finger weg. Und mit dieser eindringlichen Warnung wollen wir es für heute auch gut sein lassen und uns von Ihnen und auch von Carla Kolumna und Bernd Beispiel verabschieden. Bevor ich mich jetzt aber daran mache, ein paar alte Mailkonten zu löschen, möchte ich mich aber noch bei Max Siegler für seine nimmer müden Infos und Erklärungen bedanken. Danke, Max. Und Ihnen wünsche ich, bleiben Sie sicher. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao, Matthias.
SkyTail. Online-Akademie für IT-Sicherheit.